Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ruth und ich, wir freuen uns auch hier zu sein. Das sind doch Erinnerungen, die wir auch mitgenommen haben und wo wir auch gerne wieder mal hier sind. Ja, heute ist der Ewigkeitssonntag, Totensonntag, je nachdem, wie man es auch beschreibt. Wir haben heute in Weltersbach auch einen Gottesdienst und auch da werden Namen verlesen. Und im Umfeld von Weltersbach sind es ungefähr 90 Namen, die heute verlesen werden. Unter anderem auch der Name eines guten Kollegen, den ich ein Dreivierteljahr kennen durfte und der dann ziemlich schnell und plötzlich verstorben ist. Und das geht uns alle auch noch so ein bisschen nahe, auch an so einem Tag wie heute. Ich möchte heute Morgen der Trauer auch ein Stück Raum geben. Keine Träne fließt vergeblich. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gelesen, der war überschrieben: Weinen ist der beste Trost. Und zwar hat die Universität in Tilburg in den Niederlanden eine Studie ausgewertet 2008 und daraus hat sich ergeben, dass 2/3 der Probanden sich besser fühlten, wenn sie die Tränen auch fließen ließen. Wenn man der Trauer auch dann, ich sag mal, Raum gibt und es zulässt und nicht verbirgt. Schwierigkeiten hatten Menschen, die Angst- und Verwirrungszustände hatten, also die ein Krankheitsbild auch in sich tragen. Und Schwierigkeiten hatten die, die nie gelernt haben, Gefühle wahrzunehmen. Wenn wir über Trauer sprechen, dann ist der Urtyp für Menschen, die trauern und leiden, Hiob aus der Bibel. Wir erkennen das auch daran, dass wir von der Hiobsbotschaft sprechen. Eins begeistert mich immer wieder neu, wenn ich das Buch Hiob lese, nämlich das, wie sich seine 3 Freunde zu ihm gesetzt haben und haben seine Trauer 7 Tage lang schweigend mit ausgehalten. Das ist übrigens üblich im Judentum. Wir hatten jetzt in einer Fortbildung eine Rabbinerin aus England und die sagte, es ist heute noch so, dass 7 Tage nach dem Tod immer wieder Leute kommen und besuchen die Hinterbliebenen, um mit ihnen die Trauer zu teilen. Trauer braucht einen feinfühligen Platz. Der König David, da habe ich den Eindruck, wenn ich seine Psalmen lese, er hatte oft Situationen, wo ihm Menschen fehlten, die mit ihm getrauert haben. Und es geht heute Morgen um den Psalm 56, den Vers 9. Und da schreibt er auch, weil er sich oft an Gott richtet mit seiner Trauer: Mein Elend hast du doch aufgeschrieben, nun sammle meine Tränen in deinen Krug, und ist es nicht alles in deinem Buch festgehalten? Und das ist nicht nur in Psalmen von David so, sondern auch die älteren Psalmisten haben immer oder sind für mich immer wieder eine Einladung, unsere Not Gott zu nennen. Interessant ist, wenn wir die Psalmen lesen, wie offen sie diese Not bei Gott ansprechen. Sehr eindrücklich mit Begriffen, warum, Herr? Oder mit der Frage, wie lange noch, Herr? Wie lange willst du mich noch drin lassen in dieser Situation? Oder auch die Frage, wo bist du, Herr? Ich fühle dich nicht. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir, aber du bist nicht da. Und trotzdem, bei 98% der Psalmen kommen die Psalmisten immer wieder auf den Glauben nach dem Motto: Und dennoch bleibe ich stets an dir. Ich halte an dir fest. Ich verstehe das alles nicht und meine Tränen fließen. Und wie David es sagt: Ich glaube, dass du meine Tränen sammelst in deinem Krug. Und das lerne ich auch bei den Psalmschreibern, nämlich Gott kennt unsere Not. David schreibt: Mein Elend hast du doch aufgeschrieben. Ich habe mich gefragt, in der Vorbereitung, ist das so? Hat Gott all unser Elend aufgeschrieben? Gibt es ein großes Buch, in dem alles drinsteht, was ich an Elend erlebt habe? Offenbarung 20 sagt, dass es mehrere Bücher gibt und ein Buch, in dem alle Taten aufgeschrieben waren von dem Menschen. Für mich ist das manchmal erschreckend, wenn ich überlege, dass alles irgendwo in einem Buch aufgeschrieben ist bei Gott. Und früher war das auch ein pädagogisches Mittel, gerade auch in unseren freikirchlichen Kreisen. Gott merkt sich das alles. Aber ich glaube, wenn wir dieses Buch der Taten nehmen, dann geht es um was anderes. Es geht nicht darum, dass wir Angst haben müssen, da ist noch irgendwas an Sünde, was wir selbst nicht so wahrgenommen haben. Und dann kriegen wir es zur richtigen Zeit von Gott noch vorgehalten. Ich glaube, dass das mit dem Glauben an Jesus Christus eine andere Wende genommen hat, nämlich dahingehend, unsere Schuld ist vergeben, er ist dafür gestorben, er ist dafür auferstanden und die Taten werden uns nicht aufs Butterbrot geschmiert, wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen. Ungesühnte Schuld kommt ans Tageslicht, davon bin ich überzeugt, nämlich da, wo es keine Versöhnung gab. Und ich glaube, dass in den Büchern drinsteht, was alles an uns gekommen ist, was uns Not macht, was uns Leid macht. Und auch darüber wird Gott sprechen und damit sagen, ich kenne deine Not. David sagt, und das ist vielleicht das gleiche Buch, ich weiß es nicht, du hast doch unsere Not aufgeschrieben. Und damit macht David deutlich, und wenn es nur ein Bild ist, ich glaube, dieses Buch wird es tatsächlich nicht geben im Himmel, es ist ein Bild dafür, dass Gott, wie Gott mit unserer Not umgeht. Dass er nicht einfach drüber weggeht und sagt, was habe ich mit deiner Not zu tun, sondern dass es ihm wichtig ist und dass er das alles kennt. Bleibt die Frage offen, warum lässt Gott das zu? Das ist eine der ungeklärtesten Fragen in der Theologie. Man nennt sie auch die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Wir werden hier auf Erden kaum Antworten kriegen darauf. Und ich glaube, wenn wir im Himmel sind, dass wir wissen werden, wie Gott, warum Gott das gemacht hat und was er dabei gedacht hat. Wichtig ist, dass wir darauf vertrauen, dass Gott sich verbindet mit unserer Not. Nun sammle alle meine Tränen in deinen Krug. Ich komme noch mal auf Hiob zurück und seine Freunde, wie er da begleitet wird von seinen Freunden und wie sie die Not und die Trauer aushalten. Und wenn wir in das Leben Jesu reinschauen, dann haben wir auch verschiedene Situationen, wo Jesus sich einfach zu der Not und der Trauer der Menschen stellt. Als Sohn Gottes hat er oft anschließend ein Wunder getan, aber erstmal steht er da und ist traurig mit der Situation, die diese Menschen erleben. Gott leidet mit. Und das Leben von Jesus selbst ist ein Leben mit Leid und mit Not. Es war ja kein Leben, was sorgenfrei war, sondern er hat sich hineingegeben, hat alles abgelegt und hat gesagt, ich werde die Not mit den Menschen teilen. Er hätte sich irgendwo hineingebären lassen können, in einen Königspalast, hätte vom Thron aus alles regeln können. Er sagte, nein, ich möchte direkt bei den Menschen, in ihren Nöten, in ihrem Alltag, da möchte ich aufwachsen. Das möchte ich miterleben, das möchte ich auf mich nehmen. Das möchte ich einfach zeigen, dass ich nicht abgehoben bin, sondern mittendrin. Gebrandmarkt als uneheliches Kind. Flüchtling, kurz nach seiner Geburt. Ein einfacher Handwerker, der das einfache Handwerksleben mit manchen Nöten, kommen wir über die Runden, erlebt hat. Er hat, so viel wir wissen, früh seinen Vater verloren, im Teenageralter. Und musste dann die Ernährung der Familie übernehmen. Musste den Betrieb übernehmen. Das wird so gewesen sein. Wahrscheinlich in jungen Jahren als Teenager, 16, 17, 18, wir wissen es nicht genau. Er wurde unschuldig verurteilt. Einer, der nur Gutes getan hat, wird hingerichtet, qualvoll und dann noch einen Tod, der die größte Scham auch mit sich bringt, am Kreuz zu sterben. Das alles hat er auf sich genommen. Durch unser Leid hinein. Und wenn Jesus von der Not spricht, dann weiß er, wovon er spricht. Jetzt ist es so, dass wir in unserer Not Gott häufig nicht spüren. Aber er ist bei uns. Er ist da. Auch wenn wir es nicht spüren. Vielleicht versperrt einfach unsere Not unsere Sicht. Dass wir in dieser Not nicht sehen können, wo Gott längst wirkt. Wir wissen es nicht, das kann man nur für sich selber sehen. Aber wir dürfen wissen, Gott verbindet sich mit unserer Not und er ist da, ob wir es spüren oder nicht. Und es ist alles aufgeschrieben und nichts vergessen. Und Gott handelt zu seiner eigenen Zeit. Und das dürfen wir wissen, Gott wird uns helfen. Gott lebt und denkt in einer ganz anderen Dimension als wir. Gottes Welt, Gottes Erleben, Gottes Zeitabläufe sind ganz andere als die, die wir hier leben in unserer Welt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann gibt es eine sehr interessante Aussage in Johannes 8, Vers 58. Und die macht uns deutlich, was der Unterschied auch ist zwischen den Dimensionen. Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da merken wir, da laufen zwei Zeitstrahlen irgendwo ganz anders. Da, wo unsere Zeit läuft, ist Gottes Zeit ganz anders. Der Abschnitt, wo Abraham geboren war, ist für Jesus Gegenwart. Aus der Welt Gottes. Und so sind unsere Zeitabläufe, die wir dann empfinden, ganz anders als das, wo Gott dann handelt. Aber auch die Prioritäten sind ganz anders. Es ist interessant, wir lesen in einem der Propheten, wie der Engel Michael hinkommt und sagt: Ich hätte schon viel früher kommen können, wir haben dein Gebet gehört, aber ich war 21 Tage aufgehalten, weil er im Jenseits einen Kampf zu kämpfen hatte. Und bei Mose, das ist immer wieder ein sehr interessantes Beispiel für mich, als Mose geboren wurde, gab es eine große Not bei dem Volk Israel in Ägypten. Es wurde viel gebetet, die Menschen haben geschrien und sagen: Herr, hilf uns. Und die Geschichte von Mose kennen, wie alt war Mose, als er dann mit der Rettung anfing? 80. 80 Jahre zwischen dem Zeitpunkt, wo die Not ganz groß war, bis dahin, wo die Rettung kam. Erstaunlich und erschreckend zugleich. 2019, also wenn 1939, und da gab es große Not, gebetet wird, und 2019 kommt dann der Startschuss für die Rettung. Wir werden das nicht erklären, wir sehen daran nur, dass Gott ganz andere Zeitpunkte hat, ganz andere Zeitabläufe, in denen er helfen wird. Aber Gottes Versprechen ist: Ich werde euch helfen. Und er spricht sogar, dass er seine Hilfe losschickt, bevor wir beten. Weiß er schon, was wir auf dem Herzen haben, was uns drängt, was uns Not macht. Und das gilt persönlich. Es gilt aber auch als Gemeinde von Jesus und es gilt auch für die verfolgten Christen weltweit. Und hier, an dieser Stelle, fängt eigentlich das eigentliche Vertrauen an. Vertrauen nämlich: Ich verstehe nicht, warum, was du tust, warum du das tust, aber ich vertraue, dass du keinen Fehler machst. Und ich habe bei Corrie ten Boom mal gelesen, die ja auch im KZ gequält wurde, wie sie später als Evangelistin ein Beispiel hatte, ein Predigtbeispiel, wo sie sagt: Und ich habe den Eindruck, dass es so ist, mein Leben ist wie ein gewebter Teppich. Und wenn ich von unten mein Leben anschaue, dann sehe ich überall die Fäden, die darunter hängen und die Knoten und das Muster, was nicht so schön ist. Aber ich glaube, wenn wir mal bei Gott im Himmel sind, dann stehen wir neben ihm und sehen dieses Muster von oben, das gewebte Muster und werden sagen, danke Herr, was du aus meinem Leben gemacht hast, auch wenn ich nicht alles verstanden habe. Der Grundton der Psalmen ist, wenn wir uns auf Jesus verlassen, reißt zu seiner Zeit der Himmel auf. Jesus spricht vom Ende der Welt. Und dann lesen wir viel von Katastrophen. Wobei ich glaube, dass die Abläufe nicht so eindeutig sind, wie manche glauben. Und es gibt ja teilweise auch so einen Endzeit-Hype und auf der anderen Seite viel Angst vor dem, was kommen könnte. Es wird eine Umwälzung geben in der Weltgeschichte, manches erleben wir. Auch heute erleben wir bei Menschen, die gar nicht glauben, die so eine Endzeiterwartung haben, alles geht den Bach runter. Und das war zur Zeit Jesu auch. Und es kam vieles anders. Und das ist auch zur Zeit so. Ich glaube und sehe diese Umwälzung, aber das Ende ist nicht einfach so abzusehen. Und auch wenn viele Angst haben, dann möchte ich Lukas 21 noch mit auf den Weg geben, weil ich das auch immer als sehr tröstlich finde. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Oder wie Luther es, glaube ich, an einer Stelle sagt, lasst die Welt toben, Jesus ist größer, ich sage das mal so mit meinen Worten. Wir hoffen darauf und glauben daran, dass Jesus diese Welt regiert. Und wir hoffen auf Gottes neue Welt, Ewigkeitssonntag, nicht beim Tod stehen bleiben, sondern nach vorne blicken auf das, was kommt. Und Silbermond, diese Gruppe hat einmal gesungen, wann reißt der Himmel auf? Dann, wenn Jesus eingreift. Dann wird es eine Wende in der Not sein oder er gibt uns Kraft durchzustehen, neue Perspektiven, neue Wege und ein Blick auf seine neue Welt, wo keine Not mehr sein wird, wo kein Tod mehr sein wird, keine Krankheit sein wird, kein Leid, wo wir dann in ein tatsächlich ohne Ende ist und von vorne bis hinten ein lebenswertes, lohnendes und erfülltes Leben ist. Und auch da lasst uns hinblicken bei all der Not, die wir hier erleben. Amen.